Ihr Lieben, bald ist Weihnachten. Ja, nicht mehr lange hin. Und was feiern wir? Die Weihnachten, ja. Die Geburt unseres Herrn feiern wir. Jesus, der Sohn Gottes, war sich nicht zu schade, als Mensch auf die Erde zu kommen. Und genau wie wir, als Baby das Licht der Welt zu erblicken. Göttlich hin oder her, Jesus musste dann, genau wie jeder andere Mensch, alles erst lernen. Zum Beispiel das Laufen. Und ich wollte uns gerne ein Video zeigen, wie ein kleiner Manuel laufen lernt. Kannst du das hinkriegen, Hauke? So wird das bei Jesus auch gewesen sein. Heißt ja auch Immanuel, ne? Also Jesus musste auch laufen lernen. Könnt ihr euch noch dran erinnern, als ihr laufen gelernt habt? Ich auch nicht. Aber die Sage ist, dass es bei mir länger gedauert hat, das Laufen zu lernen, als das Reden zu lernen. Und irgendwie kann ich auch immer noch besser reden als laufen. Jesus hat also genau wie wir gelernt, zunächst zu sitzen, dann zu krabbeln, zu stehen, zu laufen, zu essen, zu sprechen. All das. Später hat er dann formeller gelernt in der Synagoge von den Rabbinern, den Schriftgelehrten, den Pharisäern. Er hat das Lesen gelernt und das Diskutieren. In der jüdischen Erziehungstradition heißt es, beantworte nie eine Frage, die nicht gestellt wurde. Ja, beantworte nie eine Frage, die nicht gestellt wurde. Die Tradition regt also zum Fragen und Diskutieren an. Vor allem musste Jesus natürlich lernen, wie Gottes Geschichte mit dem jüdischen Volk war, aber auch alle Gebote musste er lernen. Er musste das Gesetz kennen und all das hat er gelernt. Was mich zu einer Predigt über lebenslanges Lernen inspiriert hat, das war ein Andachtstext von Joyce Meyer am 30. September. Da las ich zunächst den Vers 11 aus dem 5. Buch Mose im 32. Kapitel. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihnen, und wenn eins müde wird und fällt, dann breitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es fort. Joyce Meyer schreibt dazu, kleine Adler verbringen die ersten Wochen ihres Lebens in dem komfortablen Nest, das ihre Eltern für sie gebaut haben. Wenn sie jedoch 3 Monate alt sind, erleben sie eine große Überraschung. Plötzlich beginnt ihre Mutter, all ihre Spielsachen aus dem Nest zu werfen. Als nächstes entfernt sie die bequeme Polsterung, die weichen Federn und Tierhaare aus dem Nest, sodass die Adlerbabys nur noch auf Ästen und Dornen sitzen. Dann dauert es nicht mehr lange, bis die Adlermutter ihre Kinder aus dem Nest schubst. Das ist damit gemeint, wenn es in der Bibel heißt, ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest. Sie will, dass ihre Kinder fliegen lernen. Die Adlermutter tut das, weil sie ihre Kinder liebt und will, dass sie das beste Leben genießen, das sie nur haben können. Die meisten Adlerbabys würden sich nicht von allein aus dem Nest herauswagen. Und ganz ähnlich ist es bei uns. Wenn wir die Wahl haben, ziehen auch wir meist die Bequemlichkeit der Herausforderung vor. Wenn wir die Wahl haben, ziehen auch wir meist die Bequemlichkeit der Herausforderung vor. An anderer Stelle schreibt Joyce: Ich glaube, Gott vergleicht uns mit Adlern, um uns zu ermutigen, unser volles Potenzial zu entfalten. Ich behaupte, wir Menschen können unser volles Potenzial nur entfalten, wenn wir lernen. Gott hat viele seiner Geschöpfe mit einem Gehirn ausgestattet, aber keines hat so ein Gehirn wie der Mensch. Unser Gehirn ist von allen Gehirnen in der Schöpfung Gottes das, das am besten lernen kann. Wir wollen aber nicht immer lernen. Der kleine Manuel, der ist immer wieder aufgestanden. Ja? Er hat immer wieder weitergeübt, bis er laufen konnte. Und es sah vielleicht nicht anstrengend aus, aber es war wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend. Aber letztendlich ist er gelaufen. In dem Kommentar stand dann: Ich kann es, das macht Spaß. Aber wie er da gelaufen ist, das war ja noch nicht so, wie wir jetzt laufen. Ja, das war noch sehr breitbeinig und paddelig und so. Er muss also noch ein ganzes Stück weiter lernen, nach dem, was wir im Video gesehen haben. Und dafür wird er sich weiter anstrengen müssen. Zwei Wissenschaftlerinnen aus der Psychologie, Susan Fiske und Shelley Taylor, haben 1984 den Begriff des Cognitive Misers geprägt, also des kognitiven Geizhalses. Das bedeutet so viel wie, dass wir uns beim Denken möglichst wenig anstrengen wollen. Und dafür gibt es viele Belege. Wir entscheiden häufig aus dem Bauch heraus, weil es viel zu anstrengend ist, sich immer über alle Für und Wider jeder Entscheidung Gedanken zu machen. Wir schätzen vieles so Pi mal Daumen und mit Faustregel ab, weil es viel zu anstrengend ist, alles genau zu berechnen und genau zu durchdenken. Und meistens kommen wir damit ja auch ganz gut zurecht. Wie sagte Joyce Meyer so richtig? Ganz ähnlich ist es bei uns. Wenn wir die Wahl haben, ziehen auch wir meist die Bequemlichkeit der Herausforderung vor. Wenn wir aber unser Potenzial entfalten wollen, dann müssen wir auf diese Bequemlichkeit verzichten und uns anstrengen. Vor allem aber müssen wir immer weiter lernen. Die Forschung zur Expertise hat Folgendes herausgefunden. Wir Laien denken, dass Experten Leute sind, die ein besonderes Talent haben. Außerdem glauben wir, dass man, wenn man sich lange mit einem Fach beschäftigt, ganz automatisch zum Experten wird. Beides stimmt leider nicht. Man hat untersucht, ob sich Experten von Nicht-Experten in der Persönlichkeit unterscheiden und hat kaum Unterschiede zwischen Experten und Nicht-Experten gefunden. Sind Experten einfach intelligenter als der Rest? Nein, auch da hat man keine Unterschiede, zum Beispiel zwischen Schachgroßmeistern und weniger guten Schachspielern gefunden. Außer beim Sport, wo es auf bestimmte Körpergröße oder einen bestimmten Körperbau ankommen kann, konnte man auch keine genetischen Unterschiede zwischen Experten und Nicht-Experten finden. Sind Experten also Menschen mit langer Erfahrung in einem Bereich? Um diese Frage zu beantworten, wurden Erfahrene mit nicht erfahrenen Personen in einem bestimmten Bereich verglichen. Zum Beispiel Softwareentwickler, Finanzmenschen, Mediziner, Psychotherapeuten, Schachspieler und so weiter. Ergebnis: Erfahrene Psychotherapeuten haben keine besseren Behandlungsergebnisse als junge, unerfahrene Psychotherapeuten. Genauso bei Ärzten. Erfahrene Ärzte werden sogar oft schlechter bewertet als weniger erfahrene. Und erfahrene Ärzte zeigen gleiche oder sogar schlechtere Leistungen bei der Herzdiagnostik oder der Interpretation von Röntgenbildern. Viel Erfahrung macht uns also nicht automatisch zu Experten. Das liegt daran, dass viele Menschen früh mit ihrem Leistungsniveau zufrieden sind. Wenn der kleine Manuel, so wie er da jetzt noch so paddelig läuft, damit zufrieden wäre, dann würde er nie hüpfen, rennen, springen, lernen, weil er sagt: Wieso, ich komme doch jetzt vorwärts, bin aufrecht, reicht doch. Ja? Reicht aber eben vielleicht nicht. Experten geben sich nie zufrieden. Sie versuchen permanent, sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern. Und dafür müssen sie sich und ihr Verhalten immer wieder genau beobachten und immer wieder gezielt an den Dingen üben, die noch nicht klappen. Der Experte unterscheidet sich von dem, der viel Erfahrung hat, darin, dass der Experte sehr viel mehr Stunden ganz gezielt sein Metier geübt hat. Warum erzähle ich euch das alles? Wir haben beim Thema Heiliger Geist auch über Gaben gesprochen. Gott hat uns alle, jeden Einzelnen hier, mit allerlei Gaben im natürlichen und im übernatürlichen Bereich ausgestattet. Wir können vielleicht gut mit Werkzeugen umgehen, schnell eine Sprache lernen, sehr angenehm Gäste bewirten, wunderbar zuhören oder komplizierte Dinge verstehen. Wir können vielleicht auch besonders gut organisieren, andere anleiten, lehren, Geister unterscheiden oder Gottes Stimme hören. Das alles bekommen wir von Gott, aber es ist zunächst nur ein Potenzial. Ich lese aus dem Brief an die Epheser im 4. Kapitel ab Vers 11. Einige hat er zu Aposteln gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Wir sollen also die Gaben, die Gott uns gibt, ausüben, damit wir, was nochmal? Damit wir die Christen für ihren Dienst ausrüsten. Wir sollen die Gaben, die Gott uns gibt, ausüben, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Wir sollen die Gaben, die Gott uns gibt, ausüben, damit wir im Glauben immer mehr eins werden. Und damit wir den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Und wir zu mündigen Christen heranreifen. Wir sollen die Gaben, die Gott in uns gibt, ausüben, damit in unserer Gemeinde Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Paulus schreibt diesen und so manch anderen Brief als Lehrbrief, damit die noch unreifen Christen lernen, ihr Potenzial auszuschöpfen, zu reifen und sicher werden im Umgang mit ihren Gaben. Denn auch wenn wir eine Gabe empfangen haben, müssen wir noch lernen, sie demütig und liebevoll, sorgsam und weise einzusetzen. Wir werden dabei Fehler machen. Das ist nicht schlimm, solange wir immer wieder um Vergebung bitten und uns bemühen, besser zu werden. Wir sollen als Einzelne und als Gemeinde fliegen lernen. Im 4. Kapitel des Epheserbriefs in Vers 15 steht dann: Lasset uns aber rechtschaffen sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken an dem, der das Haupt ist, Christus. In einer neueren Übersetzung klingt das so: Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. In Vers 13 hieß es, dass wir den Sohn Gottes immer besser kennenlernen sollen. Und in Vers 15 heißt es, wir sollen zu Christus hinwachsen. Ich verstehe das so, dass wir Jesus wirklich studieren sollen, ihn so gut wie möglich kennenlernen und dann in allem Jesus ähnlicher werden. Wir sollen sozusagen Jesus-Experten werden. Der berühmte Baptistenprediger Spurgeon schreibt dazu: Manche Christen bleiben unentwickelt und zwergenhaft in geistlichen Dingen, sodass sie Jahr um Jahr denselben Zustand erkennen lassen. Sie wachsen nicht in allen Stücken an dem, der das Haupt ist. Sollten wir es dabei bewenden lassen, dass wir an Christus glauben und sagen, ich bin geborgen und nicht viel mehr wünschen, aus eigener Erfahrung mehr von der Fülle kennenzulernen, die sich in ihm vorfindet? Wenn wir unter der Gnade reif werden wollen, so müssen wir zu Jesus kommen, müssen leben in dem Sonnenschein seines milden Lächelns. Ich zitiere immer noch Spurgeon. Wir müssen Gemeinschaft mit ihm pflegen. Wir müssen den Anblick seines Angesichts aus der Ferne aufgeben und nahe herantreten. Dann werden wir erfahren, dass wir zunehmen in der Heiligung, in der Liebe, im Glauben, in der Hoffnung, ja, in jeder köstlichen Gabe. An anderer Stelle schreibt Spurgeon, wir wären bessere Christen, wenn wir öfter durch die Betrachtung seines Wortes geistliche Kräfte zur Arbeit in seinem Dienst sammelten. Ja, wir wären bessere Christen, wenn wir öfter durch die Betrachtung seines Wortes geistliche Kräfte zur Arbeit in seinem Dienst sammelten. Immer noch Spurgeon, wir sollten schon deshalb über die göttlichen Dinge nachdenken, weil wir nur auf diese Weise wahrhafte Nahrung aus ihnen schöpfen können. Die Wahrheit gleicht der Weintraube. Wenn wir Wein aus ihr bereiten wollen, so müssen wir sie zerstoßen, wir müssen sie keltern und wiederholt pressen. So müssen wir mit forschender Betrachtung die Trauben der Wahrheit treten, wenn wir den Wein des Trostes daraus empfangen wollen. Ja, ich finde ihn echt gut, den Spurgeon. So müssen wir mit forschender Betrachtung die Trauben der Wahrheit treten, wenn wir den Wein des Trostes daraus empfangen wollen. Er erklärt das jetzt noch ein bisschen. Unser Leib lebt nicht allein davon, dass er Speise in den Mund nimmt, sondern erst durch die Verdauung wird die Nahrung zu einem Mittel der Erhaltung des Lebens. Unsere Seelen werden nicht nur dadurch genährt, dass sie eine Zeit lang dieses, dann jenes hören, was auf die göttliche Wahrheit Bezug nimmt, sondern das Hören und das Lesen, das Aufmerken und das Lernen verlangt eine innere Verarbeitung, damit sich dadurch ihre belebende Wirksamkeit in völligem Maße vollziehe. Ja? Unsere Seelen werden nicht nur dadurch genährt, dass sie eine Zeit lang dieses oder dann jenes hören, was auf die göttliche Wahrheit Bezug nimmt, sondern das Hören und das Lesen, das Aufmerken und das Lernen verlangt eine innere Verarbeitung, damit sich dadurch ihre belebende Wirksamkeit in völligem Maße vollziehe. Die innerliche Verarbeitung der Wahrheit beruht zum größten Teil darauf, dass sie im Herzen bewegt wird. Woher kommt's, immer noch Spurgeon, woher kommt's, dass manche Christen trotz vieler Predigten, die sie hören, so langsame Fortschritte in einem göttlichen Leben machen? Weil sie das Gebet in ihrem Kämmerlein vernachlässigen und nicht mit Ernst und Eifer sich der Betrachtung des Wortes Gottes hingeben. Warum erzähle ich euch das alles? Weil ich fest davon überzeugt bin, dass Gott möchte, dass wir unser Leben lang bis zum letzten Atemzug von ihm lernen und ihn besser kennenlernen. Wir sollen Experten für Gottes Anliegen und Pläne werden. Wir sollen uns nicht mit dem Wissen, das wir bereits haben, zufrieden geben. Es geht nicht darum, Hütten zu bauen und es sich bequem einzurichten. Nein. Die erste Gemeinde hätte es sich in Jerusalem auch irgendwie einrichten können, so dass es zumindest ansatzweise bequem ist. Gott hat sie recht unsanft aus dem Nest geschubst und sie zerstreut. Sonst hätten sie nicht das ganze Potenzial des Evangeliums ausgeschöpft. Denn Gott ist ein lebendiger Gott. Wo Leben ist, da ist Entwicklung. Da bewegt sich etwas. Einmal bekehrt, also einmal fliegen lernen und dann ist es fertig. So funktioniert das bei Gott nicht. Wir müssen uns immer wieder hinterfragen und uns immer wieder neu auf ihn einlassen. Wenn wir es nicht tun, wird er uns sanft auffordern, mal aus dem Nest zu gehen. Wir sollen auch sein Wort immer wieder neu lesen und immer wieder fragen, Herr, was willst du mir heute damit sagen? Die Jünger hatten von Jesus gelernt. Er hatte sie 3 Jahre lang gelehrt, hatte ihnen seine innige Beziehung zum Vater vorgelebt. Denn Jesus hat nicht nur von klein auf von den Rabbinern, den Pharisäern, alles über das Gesetz gelernt, sondern Jesus hat sich immer von seinem Vater im Himmel auch direkte Anweisungen geholt. In Johannes 5, ab Vers 19 steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, so dass ihr euch verwundern werdet. Und Johannes 12, 49 und 50. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Jesus hatte das Gesetz studiert. Wahrscheinlich kannte es niemand besser als er. Aber er wusste es nicht einfach auswendig, sondern er hat es ausgelegt. Was heißt das denn, den Sabbat heiligen? Darf ich an so einem Tag eine Ähre pflücken, also ernten, oder nicht? Darf ich jemanden am Sabbat heilen oder nicht? Guido hat neulich wunderbar darüber gepredigt. Jesus hat das Gesetz nicht aufgehoben, sondern es mit den Augen der Liebe des Vaters gesehen. Deshalb hat er es in einem ganz anderen Licht betrachtet als die Pharisäer. Er hat den trockenen Buchstaben Leben eingehaucht. Und wir sollen das auch tun. Als Gott die ersten Jünger aus Jerusalem zerstreut hatte, da mussten sie sich plötzlich mit neuen Fragen auseinandersetzen. Wie gehen wir mit den Heiden um? Dürfen wir sie taufen? Welche Speisevorschriften sollen wir ihnen geben? Mit diesen Fragen hätten sie sich nie beschäftigt, wenn sie im Jerusalemer Nest hocken geblieben wären. Gott wollte aber in jeder Hinsicht eine Horizonterweiterung. Gott wollte den Horizont der Jünger erweitern, aber er wollte auch den Horizont des Evangeliums erweitern. Es sollte bis an die Enden der Erde getragen werden. Das geht nur, wenn man nicht im Nest bleibt, sondern fliegt. Es fing also schon damals an. Das Gesetz wurde nicht aufgehoben, aber es musste aktualisiert werden, zum Beispiel für die Heiden. Wenn wir glauben, dass Gott lebendig ist, wenn wir glauben, dass Jesus, das fleischgewordene Wort, lebt, dann muss auch unser Verständnis der Bibel lebendig bleiben. Das heißt nicht, dass irgendetwas beliebig wird und wir alles mal so und mal anders verstehen können. Es gibt natürlich unumstößliche Wahrheiten in der Bibel. Zum Beispiel, der Vater im Himmel liebt dich. Er hat ein Gnadenjahr ausgerufen. Er hat seinen Sohn gegeben, damit dieser unsere Sünde auf sich nehmen kann und uns befreit. Durch Jesus ist Vergebung möglich. Jesus ist der Messias, der Retter, der Immanuel, der Gott mit uns. Oder du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und da gibt's noch jede Menge andere Sachen. Alles, was wir zum Beispiel im Glaubensbekenntnis sagen. Aber was die reinen Vorschriften angeht, da gibt es Spielraum. Ist es im Zeitalter von Kunststoff und damit in Verbindung stehenden neuen Textilien noch zeitgemäß, nicht zweierlei Garn am Körper zu tragen, also keine Mischgewebe anzuziehen? Ich denke nein und freue mich sehr über meine Jeans mit Stretch. Ja? Wahrscheinlich sind wir uns an dem Punkt auch noch alle einig. Obwohl in der Bibel steht, dass es dem Herrn ein Greuel ist. Gilt das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen noch? Da sind wir uns wahrscheinlich auch einig. Aber ist Sex vor der Ehe Ehebruch? Und ist es in einem Zeitalter und einem Sozialstaat wie diesem, wo Frauen eine Ausbildung haben und wo es die verschiedensten rechtssicheren Verhütungsmethoden gibt, noch aktuell, dass man keinen Sex vor der Ehe haben soll? Da werden die Meinungen vielleicht auseinandergehen. Viele von uns kennen das Phänomen, dass wir eine Stelle in der Bibel lesen, von der wir ganz genau wissen, dass wir sie schon mindestens 5-mal gelesen haben und vielleicht noch viel öfter. Und trotzdem steht da plötzlich etwas, was wir irgendwie noch nie gesehen haben. Ja? Und Gott fordert uns heraus, immer wieder neu uns damit auseinanderzusetzen. Wir sollen uns wie Experten nie mit dem gerade erreichten Stand zufrieden geben, sondern immer wieder fragen, Herr, was willst du heute tun? Was soll ich heute lernen? Was sagt mir dein Wort im 21. Jahrhundert? Jesus, so wie meine Beziehung zu dir gerade läuft, ist das schon alles oder geht da noch mehr? Jesus, wie siehst du das, was ich gerade tue oder nicht tue? Christian Reschke hatte in dem Kurs Gebet als Begegnung gesagt, wir folgen nicht einem Buch nach, sondern Jesus. Ich ermutige euch, Jesus immer wieder zu fragen, mit ihm im Gespräch über das Buch zu sein und dran zu bleiben, am Lernen, am Dienen, am ihn kennenlernen und an der eigenen Entwicklung. Dies immer wieder ähnlicher werden, Jesus ähnlich werden. Mein Äußerstes für sein Höchstes, so heißt ein Andachtsbuch von Oswald Chambers. Daran will ich mich orientieren. Betet mit mir. Jesus, ich will mich bemühen, dich besser kennenzulernen. Ich will wirklich mehr wachsen im Glauben, im Verständnis, in der Liebe. Ich will mir mehr Zeit nehmen, dir zuzuhören. Ich will dein Wort immer besser verstehen. Und ich will es immer neu verstehen. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will mich nicht zufrieden geben mit dem, was ist, sondern ich möchte wirklich wachsen. Ich möchte fliegen lernen. Und ich möchte rennen, nicht nur paddelig durch die Gegend laufen, sondern ich möchte wirklich weiterkommen. Herr, hilf mir, dass ich dir wirklich ähnlicher werde, dass ich den Willen des Vaters immer besser verstehe und dass ich ihn wirklich immer wieder neu frage, was willst du mir heute sagen? Amen.